die Ursache der Halbgötter, die die Sinne beherrschen, ist die materielle Natur. Dieses Verständnis haben gelehrte Menschen. Die Glücks- und Leidgefühle der Seele, die von Natur aus transzendental ist, werden von der spirituellen Seele selbst verursacht. Erläuterung. In der Bhagavad Gita heißt es, dass der Herr durch seine eigene Energie Atma Maya als Person kommt, wenn er in die materielle Welt hinabsteigt. Er wird von keiner höheren Energie dazu gezwungen. Er kommt durch seinen eigenen Willen, und das kann man als sein Spiel oder Lila bezeichnen. Aber hier heißt es klar, dass die bedingte Seele gezwungen wird, eine bestimmte Art von Körper und Sinn unter den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur anzunehmen. Diesen Körper bekommt sie nicht nach ihrer eigenen Wahl. Mit anderen Worten, eine bedingte Seele hat keine freie Wahl. Sie muss einen bestimmten Körper je nach ihrem Karma annehmen. Doch wenn körperliche Reaktionen wie Glück und Leid empfunden werden, versteht man, dass die Ursache die spirituelle Seele selbst ist. Wenn sie es nämlich wünscht, kann die spirituelle Seele dies bedingte Leben der Dualitäten ändern, indem sie sich entscheidet, Krishna zu dienen. Das Lebewesen ist die Ursache seines eigenen Elends, doch kann es auch die Ursache seines ewigen Glücks sein. Wenn es sich im Krishna-Bewusstsein betätigen möchte, wird ihm von der inneren Kraft der spirituellen Energie des Herrn ein geeigneter Körper angeboten, und wenn es seine Sinne befriedigen möchte, wird ihm ein materieller Körper angeboten. Es steht ihm daher frei, einen spirituellen Körper oder einen materiellen Körper anzunehmen. Doch wenn das Lebewesen einmal einen Körper angenommen hat, muss es die Folgen genießen oder erleiden. Der Mayavadi-Philosoph vertritt die Auffassung, das Lebewesen erfreue sich eines Spiels, wenn es den Körper eines Schweines bekomme. Diese Theorie ist jedoch nicht annehmbar, denn das Wort Spiel beinhaltet, dass man freiwillig einen Körper annimmt, um zu genießen. Folglich ist diese Art der Interpretation höchst irreführend. Wenn man gezwungen ist, einen Körper anzunehmen, um zu leiden, ist das kein Spiel. Die Spiele des Herrn und die Hinnahme karmischer Reaktion seitens der bedingten Lebewesen befinden sich nicht auf der gleichen Ebene. Namaram Vishnu Padaya Krishna Vidaya. Bhutale Shimada Bhakti Vedanta Swamini Dinamine Namaste Dharatati Devam Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavari Vatkadyadi Satarine.
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siya Jaita Prakata Sri Vasani Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
Karanam prakriti vidhu vaktritve sukadukhanam purusham prakrite param. Übersetzung. Die Ursache des materiellen Körpers und der Sinne der bedingten Seele und die Ursache der Halbgötter, die die Sinne beherrschen, ist die materielle Natur. Dieses Verständnis haben gelehrte Menschen. Die Glücks- und Leidgefühle der Seele, die von Natur aus transzendental ist, werden von der spirituellen Seele selbst verursacht. Hier wird einmal wieder mehr unterschieden zwischen der spirituellen Seele und dem materiellen Körper. In der materiellen Wissenschaft gibt es einen Versuch, eine spirituelle Seele zu oder ein Lebewesen nachzuproduzieren. Und es ist sehr interessant, dass wir uns im Zusammenhang dieses Verses, der sich mit Ursachen auseinander das mal ein bisschen darüber sprechen. Es tauchte so im 19. 20. Jahrhundert die Vorstellung von dem computerisierten Herrn Meyer auf. Oder Mr. Jones eigentlich, das haben die Amerikaner geschaffen. Der Herr Jones, so hat man herausgefunden, setzt sich aus einer Reihe von Verhaltensweisen zusammen. Diese Verhaltensweisen, so der Plan, könnten ja einmal computermäßig erfasst werden. Zum Beispiel nehmen wir uns mal einen Menschen raus wie Hardy. Er sitzt jetzt wie ein Intellektueller da in der Hörposition. Die Daumenkratzen jucken sich ein bisschen gegenseitig warm. Und ansonsten, der Hardy hat eine bestimmte Gehweise, ein bisschen vornüber gekippt, aus der Hüfte geht er. Und dann verschiedene Ansichten im Leben zu Freundschaften und Familienmitgliedern und so weiter. Man könnte ja all diese Funktionen beschreiben, sodass ein und in ein Programm einbringen. Nur die Frage, die sich ergibt in der Diskussion mit dem computerisierten Herrn Jones, ist: angenommen, Hardy würde jetzt sterben, aber wir haben ja auf einem Riesenprogramm Hardys Verhaltensweisen, und würden diese Verhaltensweisen, sagen wir einmal, in einen Hardy-ähnlichen Roboter einspeisen. Der würde so verblüffend Hardy ähneln, dass wir vielleicht könnten wir dann sagen, das ist Hardy, das ist jetzt die Diskussion, die geführt wird. Er würde auch leicht von übergebeugt gehen, aus der Hüfte geknickt, und würde schluffenden Schrittes gehen. Die Socken würden nicht ganz über die Hacke gezogen sein, sondern so ein bisschen daneben, so charakteristisch. Und die Antworten zu Familie, Freundschaft und Beziehung wären die gleichen, die der Hardy gegeben hätte. Würde also Hardy durch das Computerprogramm ewig werden oder verewigt werden? Nun, zunächst einmal, es ist grundsätzlich im gegenwärtigen Stand der Wissenschaft noch sehr schwierig. Denn nur um eine einzige Bewegung zu machen, wie eben das Ziehen des Kinnes von links nach rechts, sind ungefähr 100 Millionen Neuronen, also wie diese feinsten Zellen, Neutronen nicht, das ist auch was Gutes, aber das sind so mehr die neurologischen Funktionen, also im Nervensystem. Das muss 100 Millionen Sachen kommen da zusammen, um das zu dirigieren. Nur sowas wie eine motorische Bewegung. Und zwar wirken die alle gleichzeitig. Das kann man einfach jetzt noch nicht machen. Wie das gleichzeitig synchronisiert auftritt und vor allen Dingen, wie soll ich mich ausdrücken, also synchronisiert, versteht ihr das, wie ein Orchester. Man sagt, ein Orchester ist synchronisiert, weil da jeder einzelne Geigenstrich und Bläserschnaufer genau abgestimmt ist auf das andere, sonst gibt es ja eine Kakophonie. Ja, und nicht eine Symphonie. So, aus diesem Grunde wird also da das Ganze, es ist sehr, 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 sehr schwierig, dann auch noch zu komplexeren Dingen zu kommen, als einfach nur das Kind von links nach rechts zu ziehen. Da gibt es ja noch viel komplexere Dinge, die man machen kann, zum Beispiel Reaktion auf eine gegebene Situation. So, im gegenwärtigen Augenblick ist es einfach noch nicht vorstellbar, wie das gemacht werden kann, aber da sich die Computerwissenschaft weiterhin expandiert und auch explosionsartig weiter vor sich gehen will, ist es denkbar oder wird erhofft, dass dies möglich ist. Trotzdem, zurück zu unserer Hauptfrage, ist der in ein Computerprogramm festgehaltene Mr. Jones, wir wollen jetzt von einzelnen Personen abgehen, weil ich glaube, wir brauchen das nicht. Wir können abstrakt genug denken in diesem Kreise. Ist dieser Computerprogramm festgehaltene Herr Jones identisch mit dem eigentlichen Herrn Jones? Ich möchte diese Frage jetzt in die Gemeinschaft der Devotees hineingeben und weiß, dass hier nur die sinnvollsten Antworten gegeben werden in diesem Kreise. Wie würdest du diese Frage beantworten? Also intuitiv, da hat man was dagegen, glaube ich, jeder von uns. Wie können wir das aber jetzt begründen? Nicht einfach sagen, mir passt das nicht, die Idee. Ja, Roland, dir war...
Meinte, wir machen halt den wesentlichen Punkt, wesentlichsten Punkt, vergessen wir, nämlich das Wesen im Lebewesen, also die Seele.
Das Wesen im Lebewesen, die Seele. Sehr nice Antwort, ja, Lederschucker.
Computergesteuerte
Herr Jones.
Der müsste ja immer etwas tun, was ihm vorgegeben ist. Er könnte niemals aus diesem Konzept ausbrechen. Er könnte immer nur nach Plan funktionieren. Auch wenn man ihm einen Plan macht, dass er vielleicht gegen einen Plan funktioniert. Aber ein Mensch hat immer einen freien Willen. Also er könnte einfach gegen den Plan handeln jederzeit. Er kann immer sich entscheiden.
Wenn jetzt Marvin Minsky, der Begründer von dem Artificial Intelligence, da sitzen würde, würde er Folgendes zu dir sagen, Lieder Schlucker. Gut, aber den Computer, den ich schon im Ansatz erfunden habe, der kann sich weiter selber fortbilden. Der kriegt bestimmte Einspeisungen rein, dann nimmt er, dann kombiniert und variiert er diese Einspeisung, als zieht sich so an Themen wie zum Beispiel Fahrschule, lernt das, die Fahrschule, lernt auch Musik und Piano spielen und bildet sich so weit, dass er innerhalb 3 Monaten die Stufe eines Genies erreicht hat, nach 6 Monaten schon in weiter Ferne vorn geschwebt ist, was seine Kapazitäten betrifft. Und dann können wir Menschen froh sein, dass solche Computer uns noch wie ein Schoßhündchen behalten. Also wir speisen ihm die Funktion eines Menschen mit durchschnittlicher Intelligenz ein und dann bildet er sich weiter. Ich will jetzt nur sagen, was der darauf sagen würde.
Ja, ne?
Ja, jetzt kannst du auch noch was dazu sagen.
Die Vorgehensweise, wie der Computer sich weiterentwickeln würde, die setzt ja auch voraus, dass er ein bestimmtes Konzept hat, nachdem er das tun kann.
Ich finde das eine gute Erklärung. Yes, ist
und,
gut.
Ich und glaube, dieses Konzept kann ja nur so
das
gut
wird
sein,
eingespeist
wie
wieder.
Der, der es eingegeben hat. Und wie kann der das besser machen,
ja,
als er selber kann.
Also, ich finde die Erklärung sehr gut. Ich glaube, die Erklärung haben wir alle gehört. Er muss ja ein Lernprogramm eingegeben werden. Werden so, dass die grundsätzlichen Dinge schon feststehen. Ja, an dieser Stelle würde natürlich die grundsätzliche Frage aufgeworfen werden, aber das ist doch bei uns allen so, könnte man sagen. Du hast doch auch ein Lernprogramm gekriegt. Dein musikalischer Vater hat dir ein paar genetische Kodexe mit reingebracht in das rauschende Künstlerblut, nicht, was in dir in Adern pocht. Und so weiter. So hast du dich dann halt nicht nur bei Haydn orientiert, sondern bei den Stones und bei Mozart und bei allem Durcheinander, sodass du jetzt so spielst, wie du spielst. So, ich möchte, es gibt hier Antworten, man könnte das, ich möchte nur sagen, es ist eine interessante Diskussion, die wir haben. Wir brauchen weitere Wortbeiträge. Bitte, Herr Rastafadar.
Dieses Lernprogramm eingegeben wird.
Darf ich nochmal die Frage formulieren, dass die Diskussion in einem Rahmen bleibt, der gegeben ist. Ist der computergesteuerte Herr Jones, den wir haben, nachdem wir seine Verhaltensweisen gemacht haben, ja, die Verhaltensweisen des ursprünglichen Herrn Jones, identisch mit dem richtigen Herrn, mit dem richtigen Herrn Jones? Das ist die Frage, nicht?
Ja, nein, weil dieser ursprüngliche Herr Jones,
ja,
hat nämlich die Möglichkeit, sich nach einer gewissen Zeit von einem völlig anderen Feld zu betätigen.
Ja.
In einer völlig anderen Erscheinung, völlig anders in Erscheinung zu treten. Mhm. Wohingegen der andere, der computergesteuerte, muss nach diesem Schema funktionieren.
Mhm. Auch, ja, so ähnlich wie Lila Schucke, aber sicherlich noch weiter ausgeführt und noch.
Also von einem anderen Körper.
Ja. Ja.
Ich habe noch eine Frage von Ihnen. Kann der Jones auch die Gedanken, so menschliche Gefühle haben?
Aber sich verlieben kann? zum Beispiel, ja, oder sich streiten kann mit dem Nachbarn. Ja, könnte man alles machen. Also, wenn der ursprüngliche Jones das macht, dann würden wir das in den computergesteuerten reinlegen, dass ja, der da bei Arabella ja sagt.
Meine und Frage ist nicht, ob er jetzt irgendwie dann, ja, wenn er angeschrieben wird, zurückschreit, sondern ob er auch Hass fühlen kann.
Hier kommen wir natürlich in das Kirbit hinein, wo es ein bisschen. Gute Frage. Wir kommen jetzt, du hast mir im Grunde genommen, zumindest soweit ich das jetzt, ich wiederhole hier einen Gedanken, den ich von Salaputta gehört habe, und also da geht es in die Richtung, also du bist auf einer heißen Spur, den computergesteuerten Herrn Jones das Fenster rauszuwerfen. Harry Mucker hatte
sich. Kann der Herr Jones auch vervielfältigen, indem er vielleicht Frau Jones ist? Und dann eben wieder neu? Oder ist da auch wieder jemand nötig, der dann wieder Eingebungen macht?
Ja.
Das ist ja abhängig.
Wer versuchen können, man müsste das halt ein bisschen. Das wird auch zum Beispiel ein bisschen schwierig, die Vervielfältigung. Da müsste man ihm so ein paar Schrauben in die Tasche mitgeben. Aber so ganz wie das, I don't know, was die da sagen würden, ehrlich gesagt. Ist theoretisch möglich? Ja, aber so wie wir das machen? Mit Licht aus und so? Ich meine, es gibt da vielleicht nur als Abweg, weil wir sind jetzt, wir haben eine offene Probe. Es geht gleich zu dem normalen, disziplinierten Lecture-Stadium zurück. Das ist ja ein Protoplasma-Typ, der computergesteuerte Mr. Jones. Also wir wollen nicht einfach nur so einen Blechtypen haben, der ist zu starr einfach, nicht interessant genug. Das muss, der muss also Protoplasma-Grütze bestehen. Ja, ich glaube, so vervielfältig, also soweit ich informiert bin, so, das geht irgendwie noch nicht. Da müssen ja lebende Zellen dazu da sein. Ja, also, das ist schwierig. Ja, stellt euch mal vor, wir würden so zwei Autos haben und die raustapsen, nicht? Aus der Garage, Licht aus, Mozart an, und dann am nächsten Morgen oder nach 9 Monaten gucken wir unter der Ente, unter den Kühlerhaube nach und huh, ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, wir sind am Vermaden, die Stimmen, dass wir hier, Anita hatte ich zuerst gesehen. Anita, was ist deine Herausforderung? Ja. Ja. Hat kein Sex. Ja. Gut. Ja, ja. Chandi. Er verliert seine Persönlichkeit. Sagst du. Was außer Funktion. Nee, ich sammle einfach mal Antworten. Ja. Das ist bei uns auch so. Ja, stimmt. So eine Materie steckt. Rati?
Ich glaube, wie das Materie von Materie kommen kann. Dass wir nicht das Bindung überhaupt nicht besucht und in den Bindungen durch den Kopf gemacht haben. Das ist nicht wichtig.
Ja, gut. Hier war jetzt noch Ali Schisch.
Ja, die Frage war immer noch, ob es bei uns nicht genauso ist, auch wenn ich auch nur programmiert bin.
Ja.
Verschiedene Verhalten, die ich mir
ja.
Und das stimmt auch, wenn wir dahin gehen. Man ist durch den genetischen Kodex nicht erzielt, um die Wahnsinn zu reagieren, Schneidungsmechanismen und so weiter.
Mhm.
Aber gleichzeitig kann man sagen, dass eben, das haben wir schon gesagt, dass die Person, der echte Mr. Jones, der kann aus diesem Programm herausbrechen. Der kann meinetwegen neu programmiert ist, auf eine gewisse Situation zornig zu werden. Nicht,
ja, das ist sehr nice. Ich denke, wir machen jetzt noch den Höhepunkt mit Dr. Stefan. Und dann kommen wir zum Ende. Ja, bitte, Dr. Stefan. Sehr schön.
Eigentlich
ja.
Die Widerstehung, vielleicht in relativer Form, aber eigentlich diese Energie, die Energie der Roboter ist abhängig von
Ja, gut. Ich denke, wir haben hier nice Antworten da. Einige würden, da würden die Mathelisten sich natürlich nicht so leicht zufrieden geben, aber wir brauchen die ja auch nicht zufriedenzustellen, finde ich. Mhm. Nicht? Das ist ja nicht hier unser Erwartungszwang im Leben. Hier ist ein wichtiger Punkt. Zu diesem Punkt hat irgendeiner, ich weiß nicht mehr genau, die Tür so ein bisschen aufgestoßen. Und zwar die Frage nach Bewusstsein. An und für sich ist dies der meistens der Knackpunkt, wo die Bhaktivedanta Institutleute in diese rosaroten Hoffnungen des Materialisten so ein bisschen, ja, wie soll ich mich sagen, eine bittere Tamarindensoße schütten. Die Frage nach Bewusstsein möchte ich hier kurz aufstellen. Der computergesteuerte Herr Jones, und lassen wir uns ihn vorstellen mit einem fast fleischähnlichen Körper, soll ein bisschen attraktiv auch ruhig aussehen, und so weiter, der all das tun kann, was der originale Herr Jones getan hat, hat etwas, die Frage ist er sich so bewusst, wie sich ein bewusster Herr Jones bewusst ist? Lassen wir uns nur eine Funktion, wir wollen nur eine Funktion hier mal rausgreifen und anhand der, und das Ganze einfach darstellen, so dass wir das Prinzip sehen können. Lasst uns, sagen wir, das war das Beispiel, was gegeben wird. Lasst uns eine Maschine bauen, die einen Sonnenuntergang wahrnimmt. Das ist eine einfache Fotozelle. Also erstmal eine Linse und da ist eine Fotozelle da. Und bei einer bestimmten Intensität des Rotes, die, also nicht nur eine Farbe, sondern auch eine Illumination, also eine bestimmte Leuchtkraft hat und so weiter, da wird ein Mechanismus von der Fotozelle zu einem Sprachcomputer ausgelöst, der die menschliche Sprache nachahmen kann und der dann sagt, ich sehe einen Sonnenuntergang, er ist schön. Nicht? Oder es gibt verschiedene Variationen, es gibt vielleicht bei dieser Antwort sagen wir mal tausende von Variationen. Er sieht, ich sehe einen Sonnenuntergang, aber mir wird übel. Ich denke an die verflossene Liebschaft. Oder irgendwie, versteht ihr, sagt er eine von vielleicht tausend Reaktionen, die Mr. Jones da so machen würde. Doch können wir hier sagen, er ist sich bewusst über den Sonnenuntergang. Das ist die entscheidende Frage. Er nimmt das bewusst wahr. Und, oder antwortet er nur so nach einem vorgefertigten Programm und nach vorgefertigten Eingaben oder weiter ausgebildeten Eingaben. Ich glaube, keiner hier im Raum würde den computergesteuerten Herrn Jones sagen, er ist sich so bewusst wie ein richtiger Herr Jones, der ja nun mal nicht mal auf tausend, sondern vielleicht auf eine tausendachte Weise reagiert, weil er davor die Bhagavad Gita gelesen hat, wie Adi Sheikh gesagt hat, und verstanden hat, die Sonne, das ist ja Krishnas Auge. Nicht? Das hat er irgendwie, hat er gekriegt. Nun, dieses Bewusstsein, ich möchte hier ein Beispiel geben, was sehr nice gegeben wird, was Sadaputa auch an einer anderen Stelle gibt. Es ist das Beispiel vom chinesischen Raum. Im chinesischen Raum, das ist ein Beispiel aus der modernen Wissenschaft, sind verschiedene Leute, die die Symbole der chinesischen Sprache kombinieren können. Wie ihr wisst, die chinesische Sprache besteht oder bestand einmal aus 30.000 Schrifttypen. Jetzt sind nur noch 9 nach Mao's Kulturrevolution, die eigentlich eine Kulturzerstörung war, wenn man es so ein bisschen objektiver ausdrücken will. Die können also diese jetzt 9.000 Symbole zusammenbringen nach bestimmten Regeln, die man ja lernen kann, die dann Sätze ergeben. Aber keiner dieser 10 Personen, sagen wir mal 10 Personen, können auch mehr sein oder weniger, keiner dieser Personen ist in der, versteht Chinesisch. Die wissen nur die Syntax, ohne die Semantik zu kennen. Syntax heißt die Satzbildung und Semantik die Bedeutung. Würden wir sagen, die können Chinesisch, wie es eine chinesische Person machen kann. Wir würden sagen, nur die können chinesische Sätze bilden, aber nicht die verstehen und sind sich bewusst über die Nuancen der chinesischen Xingbongli oder so, was man da so sagt. Ich weiß das nicht so genau. Nein. So, Bewusstsein, über etwas bewusst zu sein, ist etwas, was auf einer letztendlich anderen Dimension stattfindet, als die mechanische Nachahmung von Funktionen und Verhaltensweisen. Das müsstest du dir aufschreiben, liebe Radha, wenn du den Punkt, also diese, oder du versuchst ihn vielleicht noch zu verstehen. Ja, ich möchte den Punkt noch klarer machen, weil es nicht so einfach ist. Ich will ein paar Beispiele einfach dafür gebrauchen. Wenn wir uns ein Buch anschauen, so gibt es im Verstehen dieses Buches unterschiedliche Verständnisebenen. Zunächst einmal eine rein mechanische Verständnisebene. Wir sehen die Buchstaben, wie sie über die Seiten, also wir sehen schwarze Tinte auf weißem Papier. Das ist also die sehr dinghafte, das was uns, was sehr dinghaft ist an dem Buch. Dann sehen wir darüber hinaus Worte. Wir erkennen Sätze, wir erkennen Paragraphen, wir erkennen Kapitel. Das ist immer noch dinghaft, geht aber ein bisschen weiter, als nur zu sagen, da ist Tinte auf Papier. Nicht? Jetzt gehen wir in einen anderen Bereich hinein. Wir erkennen auch vielleicht Charaktere wieder. Da wird das Ganze schon ein bisschen, da wird es immer abstrakter, versteht ihr, immer feiner. Wir erkennen diesen Charakter des Dämons zum Beispiel oder hier des Mayavadi-Philosophen wieder, der also hier die tollsten Ansichten versteht, die also man so gar, die so wirklich ein bisschen komisch wirken, wenn man das so hört. Ne? Und so weiter. Wir erkennen diesen Charaktertyp wieder, Typus wieder. Und aber darüber hinaus erkennen wir dann vielleicht von diesem Buch die noch etwas Feineres wieder, nämlich die die Geschichte. Hier handelt es von Lord Kapila, einer Lila-Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes, die zu der Mutter Devahuti über den Weg des spirituellen Daseins sprach. So, schon bei dieser, so wie wir in diese ganz abstrakte Situation hineinkommen, die Ebene des Bewusstseins, die Geschichte, können wir nicht mehr nach mechanistische Gesetze benutzen, um das zu erklären. Das ist die Geschichte oder die Sache und vor allen Dingen, wie die von uns wahrgenommen wird, ist ja nicht etwas mechanistisch Erklärbares. Denn sonst werden alle Leute, die ja ähnliche, würden zu einer endlichen Art von Verständnisarten kommen. Aber das Bewusstsein ist halt etwas, was von diesen Geschichten, was ganz und gar verschieden ist, verschieden reagiert und so weiter und so fort. Die Materialisten versuchen, diese Verfeinerung, die ich eben ausgedrückt habe, durch immer kompliziertere Formeln und so weiter anzugeben. Doch Bewusstsein kategorisch, wo es nicht mehr um Ja- und Nein-Funktionen geht, die mechanistisch festzustellen sind. Bewusstsein befindet sich kategorisch in einer völlig anderen Dimension. Es geht da um Denken, Fühlen und Wollen. So, es wird gesagt, dass das Bewusstsein des Jivas, der Seele, verbunden ist. Zum Beispiel zwei Computer, die sich verlieben. Wir könnten nur eine Verhaltensweise kopieren, dass der eine plötzlich macht, huhu, zu einem anderen Computer und so weiter. Ich will dir Rosen schenken, rüber dröhnt. Nicht? Aber wir können niemals davon aus, niemals sagen, dass er diese bewussten Regung kriegt, wie jemand, der sich da verliebt und so weiter. Da kommt eine andere Dimension noch dazu. Versteht ihr? Nicht das Ablaufen eines Programmes. Das ist ein wichtiger Punkt. So, das Bewusstsein ist ein Symptom der spirituellen Seele und das Bewusstsein ist bedeckt von einem materiellen Geist und der materielle Geist wiederum ist sehr subtil, ist verbunden mit dem grobstofflichen Computerprogramm im Körper. Das heißt, dass sich im Geiste der bedingten Seele entsprechend des Bewusstseins, was man hat, kleinste Schwingungen bilden in diesem subtilen Körper, die durch das Element Äther, das ist das feinstofflichste materielle Element, das subtilste Element, verstärkt werden. Nicht? Ungefähr so wie, wenn ich mit dem Finger so mache in einem Wasser, dann tut sich eine Welle bilden und die erweitert sich über das ganze Wasser. So geht also der materielle Mind tut in dem ätherischen Element, im Äther, Schwingungen machen, die dann auf die neurologischen Funktionen übergehen. Wie gesagt, Äther ist ja schon grobstofflich, nicht? Und da geht das dann weiter, bis es zu einem Huhu kommt. Nicht? Aber was jetzt das Bewusstsein dem Mind für ein Programm gibt, das ist etwas nicht mechanistisches. Das ist etwas, was gesteuert wird durch einen freien Willen. Etwas, was nicht vorhersehbar ist und nicht beschreibbar ist mit materiellen Formulierungen. So. So, wenn aber dann die Reaktion auftaucht im materiellen Bereich, dann kann man tatsächlich von einer Konditionierung sprechen. Es ist ja auch der Punkt, den wir angesprochen haben, vielleicht so ein bisschen, nicht? Das müsste man einfach immer wieder sagen, bis es, oder sogar eine Regel ist, der an die Tür, Leben in die Tür. So, ich möchte euch ein Beispiel geben, was da gegeben worden ist. Man kann jetzt ein bestimmtes Signal in einen Wasserteich geben und das Wasserteich macht, dann wird das Wasser in Unruhe gebracht und fängt an zu beben und nachher bildet sich daraus ein A. Dann gibt es ein Wellengebirge, was wie ein A ist. Im Wasser oder im Öl. Gut, ne? Oder ein Ohm, was ihr wollt. So tut auch das Bewusstsein in dem materiellen Mind etwas erzeugen. in den subtilen Mind etwas erzeugen. Erstmal ein Konzept, etwas Begriffliches, etwas, was auf der subtilen Ebene geschieht. Schon an und für sich, ich denke, die Materialisten werden, selbst was sich im materiellen Geist abspielt, niemals kopieren können, weil es so wahnsinnig kompliziert ist. Aber es ist theoretisch noch denkbar, dass das geht. Aber wirklich nur theoretisch. Anyway, was dann im materiellen Mind entsteht, nachdem das Bewusstsein da das Software reingelegt hat, das wird allerdings konditioniert. Unser Mind ist total konditioniert. Was wir für Eingebungen da reinkriegen von dem Bewusstsein, das wird ungefähr so konditioniert oder so geformt wie das A in einem Wasserteich. Nicht? Das A, das ergibt sich da so wie das Wasser ist. Also, es gibt da so Wellengebirge und nicht irgendwelche ätherischen Luftgebäude da. Nicht? Das ist, geht nur auf in einer, ja, in so einer sehr flachen Ebene, halt nach dem Gesetz Mäßigkeit, wie Wasser bestimmt. So, wir alle sind ein spirituelles Lebewesen, aber solange unser Geist dieses materielle Programm beibehält und durchzieht, wird unser freier Wille ziemlich eingeschränkt durch unseren Geist. Wir mögen zum Beispiel im freien Willen uns entscheiden, unser Leben zu verändern. Aber wenn wir völlig unter dem Diktat des Geistes stehen, so wird diese Veränderung vorhaben, was wir dann haben, unglaublich eingeschränkt werden. Wie viele Leute hier in Berlin, die sich vornehmen, sich zu verändern, aber trotzdem im Selbstmord enden. Ich habe gehört, in Berlin ist die Selbstmordquote höher als die Verkehrstotenquote. Das hattest du doch gesagt, die gerade nicht. So, die mögen sich vornehmen, ich gebe mein Leben einen neuen Weg. Ha? Ich trete mir mit der Hacke in den Hintern und dann geht's voran. Aber die können das nicht, weil sie zu konditioniert sind. Deswegen bringt uns das zu einem Punkt, wo wir jetzt mal diese Diskussion verlassen. Das bringt uns zu einem Punkt, dass wir unbedingt den Geist kontrollieren müssen und den Geist reinigen müssen, diesen konditionierten Materielle, die subtilste aller Dinge, sodass wir dazu kommen, unseren freien Willen tatsächlich auszuführen. Im Krishna-Bewusstsein reinigt man den Geist durch das Einhalten von Regulierungen und verschiedenen Prinzipien, die wir dort einhalten. Ein Punkt. Anderer Punkt, den ich noch machen möchte zu den Wissenschaftlern, wo der auch ein gottesblinden Wissenschaftler überzeugt ist, nachdem wir also theoretisch jetzt mal festgestellt haben, dass das Bewusstsein mit seinen Eigenschaften Denken, Fühlen und Wollen und freier Wille völlig verschieden ist als etwas vorherbestimmtes Mechanistisches und deswegen Eingebbares und auch theoretisch Duplizierbares, möchten wir ein paar Beweise geben für die Freiheit des Bewusstseins. Zunächst einmal von Dr. Sabon, einem zunächst einmal kritischen Arzt, der mit sterbenden Patienten Suche gemacht hatte. Er hat nach langer Zeit herausgefunden, dass es doch noch etwas anderes gibt. Zum Beispiel gab es da einen Soldaten in Vietnam, der erschossen wurde und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Er wurde für tot betrachtet, kam dann aber als der Leichenmann ihn herrichten wollte für die Überführung nach Amerika und die schöne Leichenbeschauung da, sodass die Verwandten ihn nochmal sehen können, in ihrem Verständnis sehen können. Da sah er, dass doch eine Gehirnwellenfunktion noch zu bemerken war und holte schnell den amtierenden Arzt und der dachte, okay, probieren wir es nochmal, ihn zu reanimieren. Es klappte dann. So, als der aufwachte, hatte der Folgendes gesagt: Ich sah, wie die Gims Vietcongs uns überfallen. Ich sah, wie sie den Körper trafen. Ein Arm ist ja abexplodiert, abgerissen. Ich sah, wie mein Arm da längs flog. Und dann sah ich noch, und zwar sah ich das außerhalb meines Körpers. Ich habe den Körper verlassen schon. Und dann sah ich, wie die mir die Schuhe auszogen und meine schöne Erbschaftsuhr vom Arm abklauten. Meine geerbte Armbanduhr. Und dann sah ich, begleitete ich den Körper, war im Hospital und dann erzählte er wieder, was im Hospital war. Und so weiter und so fort. So, Dr. Sabom hat diese Beschreibung zunächst einmal skeptisch gemacht. Und dann hat er Versuche gemacht. Und zwar sehr, sehr intelligent an und für sich. Er hat reanimierte Patienten, die von einem Out-of-Body-Experience sprachen, eine Erfahrung außerhalb des Körpers, befragt. Und er hat Patienten, die in kritischen Situationen waren, also auch nochmal reanimiert werden konnte, wo wichtige Funktionen aussetzten, befragt, die kein Out-of-Body-Experience hatten. So, er hat beide Gruppierungen gefragt, was haben sie gesehen oder was haben sie gefühlt, wie verlief die Operation? So, beide sagten in etwa, ja, unruhig oder sowas, sagten irgendwas. Aber die reanimierten Personen mit Out-of-Body-Experience beschrieben korrekt die einzelnen Schritte, die bei ihrer Wiederbelebung unternommen wurden. Während die Patienten, die keine Out-of-Body-Experience hatten, ihr versteht, was das ist, Out-of-Body-Experience, die haben schwerwiegendste Irrtümer gehabt bei der Beschreibung ihrer Operation. Die meisten wussten überhaupt nicht, was gelaufen war. Und einige sagten solche Spekulationen, ja, dann wurde ich vom EKG abgekoppelt. Stimmt nicht, wurden sie nicht, kann man nicht machen, sonst geht das gar nicht weiter. Nicht? Und so weiter und so fort. Und diese Versuche haben den Dr. Sabom davon überzeugt, dass es tatsächlich eine Seele gibt, die mit Bewusstsein ausgestattet ist und die den physischen Körper verlässt. Diesen Punkt hat ein Wissenschaftler namens Ian Stevenson untersucht, der 2500 Fälle diesen Rückerinnerungsfällen untersucht hat, darunter den Fall von Mana Chakravarti, die sich tatsächlich erinnern konnte an ein vorangegangenes Leben, als sie nur 7 Jahre oder so alt war, und die, als sie zu der Stadt, in der sie in einem vorherigen Leben mal gewesen war, tatsächlich alle Leute identifizieren konnte. So 546 Fällen von diesen 2500 Fällen, die Stevenson untersucht haben, die haben Reinkarnation bewiesen. Man hat da verschiedenste Zweifel daran erhoben. Und es ging nur durch die Erklärung der Reinkarnation. Das sind 60% haben es bewiesen. Die anderen. Jones geben können. Das kann der nämlich nicht, der Gute. Den Körper verlassen und sich da liegen sehen. Denn da ist ja nur Dinghaftes oder Mechanisches. Da kann sich ja nicht plötzlich ein Taxi bestellen und dann über den Körper fahren und von oben gucken. Ich meine, das ist jedenfalls dann nicht das Gleiche wie hier das Bewusstsein, was von oben schaut. So, zurück zu dem Text hier. Ich hoffe, ich habe das alles wirklich so zusammengefügt, dass jeder jetzt überzeugt ist. Und nicht, dass jetzt die Hälfte Blut und zum Lager der Materialisten überzieht. und sich da so computermäßig erfassen lässt, um in der Zukunft dann weiterzuarbeiten an dem Berliner Tempel. falls es in diesem Leben nichts wert. Die Ursache des materiellen Körpers und der Sinne der bedingten Seele und die Ursache der Halbgötter, die Sinne beherrschen, ist die materielle Natur. Dieses Verständnis haben gelehrte Menschen. Die Glücks- und Leidgefühle der Seele, die von Natur aus transzendental ist, werden von der spirituellen Seele selbst verursacht. So, weil die spirituelle Seele von anderer Natur ist als der materielle Körper, ist sie letztendlich dafür verantwortlich, was mit dem materiellen Körper oder mit unserem materiellen Leben wird. Wie Prabhupada sagt, mit anderen Worten, eine bedingte Seele hat keine freie Wahl. Sie muss einen bestimmten Körper je nach ihrem Karma annehmen. Doch, wenn körperliche Reaktionen wie Glück und Leid empfunden werden, versteht man, dass die Ursache die spirituelle Seele selbst ist. Wenn sie es nämlich wünscht, in dem Punkt habe ich gestern am Telefon mit Raja Vidya diskutiert, wenn sie es sich nämlich wünscht, kann die spirituelle Seele dieses bedingte Leben der Dualitäten ändern, indem sie sich entscheidet, Krishna zu dienen. Wenn das die Adi Shesha sagen würde, ausdrücken. Wenn man Krishna dient, dann wird die bedingte Seele völlig frei. Und der freie Wille, der nur sehr bedeckt im materiellen Leben auftritt, wird aufgelöst. Wir vom Standpunkt der Spiritualisten haben gar nicht mal so viel gegen die Materialisten einzuwenden. Im sechsten Kanto gibt es einen Vers, wo es heißt, dass sich der Körper ungefähr so benutzt wie eine Marionette oder wie ein Tier, was aus Blättern und aus Zweigen gemacht worden ist. Er ist also völlig unter der Kontrolle der materiellen Natur. Wenn sich die Seele jetzt, die unaktiv, eigentlich recht unaktiv im materiellen Leben ist, sondern nur die Reaktion der Unwissenheit erfüllt, wenn die sich entscheidet, sich im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen, wird sie erst die Freiheit, nachdem sie sich sehnt, erfahren können. So, ich möchte hier die Vorlesung beenden. Seid gespannt. Roland?
Kommen wir gleich an den Punkt, kann ich vielleicht noch anschließen. Ist es nicht so, dass die Seele, also solange sie noch in diesem Sinne zuständig ist, dass sie dann eigentlich nur passiv ist und praktisch nur passiv wahrnimmt, dass der Körper alles findet, also der Kind und Leid. Und die ganze Aktivität, die sich dieses Lebewesen auswirkt, dann eigentlich nur mehr oder weniger vom Körper ausgeführt werden und keine Aktivität in der Seele reinbringt.
Also nicht gerne. Es kommt darauf an, welchen Standpunkt du annimmst. Dieser Standpunkt ist richtig, wenn du die materielle Welt betrachtest. Innerhalb der materiellen Welt ist die bedingte Seele wie ein Gefängnisinsasse und führt nicht, wie es die Mayavadis sagt, irgendwelche freien Spiele aus. Der Mayavadi-Philosoph vertritt die Auffassung, dass Lebewesen erfreue sich eines Spieles, wenn es den Körper eines Schweines bekomme. Diese Theorie ist jedoch unhaltbar, denn das Wort Spiel beinhaltet, dass man freiwillig einen Körper annimmt, um zu genießen. Folglich ist diese Art der Interpretation höchst irreführend. So, tatsächlich, das Lebewesen ist nicht frei, es ist den Gesetzen des Karmas unterworfen. Und deswegen heißt es, zu glauben, man sei der Handelnde, Kadaham idi manyate, das ist eine Illusion, denn in Wirklichkeit wird alles von der materiellen Natur ausgeführt. In anderer Stelle jedoch, nämlich dem Vedanta Sutra, wird die Seele dann doch als Karta, als Handelnde bezeichnet, denn die Seele hat die Funktion des Wunsches. Wenn die Seele sich wünscht, in der materiellen Welt zu handeln, gibt sie ihre Freiheit sozusagen aus. Es besteht nur eine sehr bedingte Art der Freiheit. Man kann sich zum Beispiel entscheiden, wenn man an eine T-Kreuzung kommt, links oder rechts zu gehen oder Marlboro oder HB zu rauchen. Nicht dies oder mal das. Philosophen, die vom spirituellen, die rein von der spirituellen Ebene das Ganze betrachten, sagen, das ist keine Freiheit. Man kann jedoch sagen, wenn man das Ganze von der materiellen Ebene aus betrachtet, das ist schon Freiheit. Mit anderen Worten, wenn ich im Gefängnis stehe, dann kann ich sagen, ob ich nun Gefängnis Telefon durchs Klo mache, man kann da reinsprechen und hören es die anderen, oder ob ich das zu dem benutze, wozu es dahingestellt worden ist, das ist meine Freiheit, könnte man sagen, hat recht. Aber die freiheitlichen Denker, die an der Freiheit sind, würden sagen, das ist nur keine Freiheit, komm, das ist krankhaft, was du da unter Freiheit verstehst. Nicht? So ist die Seele, es gibt den freien Willen und eine winzige Unabhängigkeit, die sich in Form des Wünschens registriert. Vom materiellen Bereich her können wir sehen, die sagen, im materiellen Bereich, die Seele ist der Handelnde. Wenn wir aber von der spirituellen Dimension oder der spirituellen Perspektive schauen, können wir sehen, nö, die ist einfach ein Gefängnis und das ist. Deswegen sind beide Antworten richtig. Es kommt darauf an, welchen Standpunkt du einnimmst. Die Antwort, dass die Seele der Handelnde ist, ist richtig. Die Antwort, dass die Seele der Nichthandelnde ist, ist richtig. Kann man das verstehen, die Virata? Ja, ich denke schon. Ja, nicht so ganz. Versteht ihr, wenn der Wagen zu einem T kommt, zu einer T-Kreuzung, kann er links oder rechts fahren? Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel. Aber er kann nicht plötzlich sagen, jetzt fliege ich einfach. Das geht nicht. Die spirituelle Seele in der materiellen Welt kann sich zwischen relativen Dingen entscheiden, ist somit frei. Aber angesichts ihrer natürlichen Freiheit, die kann nämlich fliegen, kann viel mehr. Angesichts der natürlichen Freiheit der spirituellen Seele, wenn man das von dieser Ebene aus betrachtet, muss man sagen, die ist unfrei. Genau wie der Autofahrer, der entweder links oder rechts fährt. Wenn du dich damit zufrieden gehst, links oder rechts zu fahren, dann bist du frei. Aber allein, dass du dich damit zufrieden gibst, heißt, du bist unfrei. Aktiv ist. Insofern aktiv, dass sie wünscht. Sie ist an und für sich, die wird manchmal meistens als Beobachter betrachtet. Aber ohne dass eine Seele da ist, kommt es nicht zu wünschen. Ein Körper, wo die Seele nicht mehr gegenwärtig ist, der wünscht sich nicht plötzlich aufzustehen und Blumengarten anzulegen. Nicht? Die Seele ist die Ursache. Das Beispiel, was gegeben wird, ist der Fahrer, der in ein Auto tritt. Wenn er da reinkommt, dann geht der Mechanismus des Autos, wird in Stand gesetzt. Genauso wird durch die Gegenwart der Seele der Mechanismus des Körpers und des Geistes möglich. Insofern ist die Seele die Ursache für Aktivitäten. Zur gleichen Zeit jedoch kann man sagen, die Seele ist nicht aktiv. Die Ursache ist aber nicht aktiv. Genauso wie der Autofahrer, das ist nur der Mechanismus, der aktiv ist. Das ist ungefähr so wie so ein Club, wenn Beamer Auto spielt. Dann geht er. Gibt hier nur den. Dann geht er, legt er sich in die Kurven. Und so weiter und so fort. So erlebt er praktisch in seinem Bewusstsein die Aktivitäten des Autos. Aber es liegt nur an seiner kindhaften Mentalität, weil er sich total damit identifiziert. So ist die spirituelle Seele in der materiellen Welt leider völlig absorbiert in die materielle Energie und hält sich für den Fahrenden, den Handelnden. Ein bisschen so. Das ist meistens auf der mentalen Ebene. Die Funktion des Geistes sind Denken, Fühlen und Wollen. Und sie werden ermöglicht Ja, ist der Geist. Wo es dran liegt, ist, also ich bin natürlich jetzt kein Sankirtan-Experte. Der Sankirtan-Experte kann so Leute genau ausfinden und er kitzelt den Geist dann so, dass sie sich das ein gutes Gefühl haben. Aber das ist wirklich eine Kunst, die man eigentlich nur lernt durch Erfahrung. Ein guter Sankirtan-Devotee ist so subtil oder so von Krishna gelenkt, je nachdem, wie man es will. Nicht? Also es gibt bestimmte Dinge, wo zum Beispiel, wo ich kann das jetzt nur von mir, weil ich leider überhaupt kein guter Sankirtan-Devotee bin, kann ich nur, ich weiß, dass ich manchmal Leute verstehen kann, wenn ich sie nur sehen kann und ihnen sagen kann, was sie denken, weil ich so subtil bin. Nein, weil ich irgendwie was mit solchen Sachen zu tun gehabt habe. Das muss irgendwie so sein. Das ist eine bestimmte Sichtweise. Du kannst deren Gedanken lesen. Zum Teil. Das habe ich auch als Kami schon gemacht. Das ist eine bestimmte Gabe, die man hat oder nicht hat. Das ist so ein guter Sankirtan-Devotee hat entweder diese Gabe so durch Experimente oder durch vorausgehende Aktivitäten und kann es denn sagen. Es gibt Sankirtan-Devotees, die sagen dem Sekretärin, Sie sind ein Lehrer, ich weiß es genau. Zögert ein bisschen und sagt, ja, woher wissen Sie das? Sankirtan-Devotees sagt, die haben so eine Autorität überhaupt. Das ist jetzt, können zwei Dinge, entweder er ist ein subtiler oder Krishna gibt ihm diese Inspiration, damit er ein Buch mitnimmt. So, das ist manchmal nötig, um auf Leute, die auf der gefühlsmäßigen Ebene einzugehen. Also so ein bisschen die zu richtig zu packen. Man muss sie richtig packen können. Das lernt man durch Erfahrung oder durch und dann letztendlich durch Ermächtigung. Denn leider nicht so gut wie die. Also die Sankirtan-Devotees, die werden meistens von Krishna gesteuert. Es geht so, Brihad Bhanu zum Beispiel im letzten Sankirtan-Marathon, der ist einfach auf so einen Sims raufgetreten, raufgesprungen und hatte nichts gesagt, sondern einfach nur Laute von sich gegeben, wie ein Ameisenbär oder so etwas. Und hat gespielt und hat so 20 Leuten auf einmal das Buch mitgegeben. Also gegeben und dann hat er die mit den Ameisenbärengeräuschen überzeugt, das Buch mitzunehmen. Irgendwie. Das lief völlig auf der subtilen Ebene ab. Das war nicht mehr abhängig von Worten, von der eher konventionellen Kommunikation. Sondern das lief, der hat den Geist der Leute kontrolliert. Das war eine bestimmte Schakti, die von zwei Arten von Dingen kommen. Entweder beherrscht das bewusst, diese Künste, den Geist anderer zu beherrschen, dann müsste er ein Hypnotiseur sein. Ich glaube, es ist mehr das Krishna ihn ermächtigt, das so plötzlich macht. Er sagt nichts mehr. Er kontrolliert den Geist. Eigentlich viel direkter. Er muss nicht erst durch die Ohren langsam übersetzt werden, durch die subtilen Ether noch durch. Bis es dann den Mind erreicht, nicht? Sondern das ist direkte Kommunikation, das geht gleich direkt eingestöpselt. Krishna. Alles
richtig.
Ja. Also, das finde ich das Überzeugendste noch, was ich gesagt habe.
Ich weiß mal, das kann die Chinesisch können, aber doch nicht können.
Sie können die mechanische Art und Weise, Schriftzeichen zu verbinden. Das geht ja nach grammatikalischen Regeln. Sie haben die Regeln auswendig gelernt. Während Sie diese Schriftzeichen zusammenbilden und Sätze bilden, die akut sind, verstehen Sie nicht den Inhalt dieser Sätze. Die Menschen. Die Menschen haben nur, was durch dieses Beispiel, gut, dass du darauf hinkommst, weil es an und für sich finde ich sehr überzeugend ist, dieses Beispiel, aber vielleicht nicht klar vermittelt ist. Das ist eben etwas, was ich heute bin ich aus diesem Teil nicht ganz zufrieden mit mir rausgegangen. Ich will da ruhig ehrlich sein, weil ich nicht eure Sprache gefunden habe, also die Sprache des Zuhörer und nicht, man spürt das ja, wie gesagt, mit einem bisschen Heilstoff in die Wahrnehmung. Das ist nicht so, also so total. erleuchtet sind in dieser Frage. Die Sache ist so, es geht hier in dieser Diskussion um Folgendes. Es werden Funktionen nachgeahmt, wie Hari, der von übergebeugt geht. Das kann man nachahmen, das kann man programmieren. Nicht, aus der Hüfte geknickt. Das ist eine bestimmte Funktion. Oder jetzt, dass Hari Mukha so nett lacht. Das ist eine Funktion, da ziehen sich die Muskeln in dem Gesicht zusammen. Ich könnte das also, das kann man imitieren. Genauso wie auch Sätze zu schreiben, ist eine Funktion. Deine Hand geht über das Papier und malt chinesische Schriftzeichen. Ich komme jetzt zu dem chinesischen Raumbeispiel. Die kann man imitieren, diese Funktion. Aber während du da eine ganze Gedankenwelt hast, das, was ich versuchte auszudrücken in diesem Buch, wird ja immer abstrakter, haben diese chinesischen, also die Leute in diesem Beispiel, nur die Funktion. Und sind sich somit nicht bewusst über Chinesisch, über die, sagen wir mal, den Satz, den sie da zusammengesetzt haben, der da geht, was sie gelernt haben, zusammen zu. Sie haben tausende von Sätzen gelernt. Und es gibt ja immer grammatikalische Regeln, die wiederkehren. Wenn du die beherrschst, kannst du alle möglichen Sätze machen. Du bringst ein Subjekt, ein Objekt, und zwar Subjekte und Objekte, die zusammenpassen, deswegen die Schriftzeichen. Das kann man ja lernen. Das Haus mit den XY-Zeichen da und der Kreis mit den. Ob es Kreise gibt in der chinesischen Handschrift, das sagen wir mal, es gibt da sowas mit den Wellen drin oder so, das passt zusammen, das haben die gelernt. Aber die verstehen nicht, was das bedeutet. Ungefähr so, jemand könnte jetzt kommen und das, was ich hier mache, analysieren und sagen, ja, seine Gesichtsmuskeln gehen die ganze Zeit. Aber der weiß ja nicht, was ich sage. Ich könnte ja gerade sprechen über China zum Beispiel, habe ich ja gemacht, über Afrika. Mit anderen Worten, einfach nur mechanistisch festzustellen, eine Funktion festzustellen, das reicht noch lange nicht aus, um eine Situation zu beschreiben. Versteht ihr das? So, diese Funktion, die Computer nachahmen können, das ist okay, das können sie machen, aber sie können niemals diese andere Dimension des Bewusstseins nachahmen. Das geht nicht. Theo, was sagst du dazu? Ist doch verständlich, oder? Gut.
Danke dir.
Weil du bist ein bisschen computermäßig geschult, oder? Nicht so in der Theorie, in der Praxis vielleicht. Gut, hier haben wir ja wirklich auf ein Fragennetz gestoßen. Du hast mich jetzt gehen wir in den Maharaji-Ashram hinein. Frag dich, Baby, was ist die Frage? Ja. Die Seele verlässt den Körper und ist mit dem Silberfaden verbunden. Das kommt in allen mystischen Traditionen vor und auch bei uns. Wir sind ja auch von so einem, wir sagen gar nicht mystisch, wir sagen feinstofflich dazu. Die ist damit verbunden. Das ist so der Energiekord. Und die Seele, der Geist, so sagte Prabhupada einmal, ich kann nach Indien gehen und schon bin ich in Indien. So der reist. Aber das ist auch wichtig. Der reist auf der subtilen Ebene. Um dir jetzt ein Beispiel zu geben. Heute Nacht habe ich mit Adi interessante Stunden verbracht. Also nicht, erstmal fing er an zu schnarchen, aber das toleriere ich gerne. Das mache ich gerne hören, wenn so die Body mehr abgekämpft ist als ich und hat er mehr getan. So. Aber dann ging es los. Und dann ging es schließlich. Adi Shesh, was ist denn? Was willst du denn ausdrücken? Kaschna, sagt er schließlich. haben wir kurz gesprochen, also so, er wurde im Halbstein, ich war ja total gefesselt und fasziniert, aufgeregt. Und er sagte, was ist denn alles? Ja, diese diese Ghosts sind einfach Störenfriede, sagt er eigentlich. Fand ich so nett. Störenfriede war das genaue Wort, was er sagte. Das sind einfach Störenfriede. Ja, das stimmt. Anyway, lass uns weiter rasten. Und dann ging's weiter. Und als ich heute Morgen aufgewacht war, war Adi Schisch nicht mehr im Raum. Und ich dachte, jetzt haben sie ihn abgeholt. Aber was geschehen war, Adi Schisch war so gestört von den Ghosts, dass er einfach bei Divi Rata suchte, der nicht so feinschlafen ist. Da war es im Raum nicht so, wie Divi Rata geachtet hat. Ich selber habe überhaupt nichts wahrgenommen von den Ghosts. Ich habe versucht, wie gesagt, ich mache ja meine Experimente. Ich habe versucht, also jetzt, einmal habe ich kurz gesagt, zeig die doch kurz auf der mentalen Ebene, das will ich kurz sehen. Hatte ich gesagt, in der mutigen Stunde und danach, hätte ich dann lieber den Fall gemacht. Aber ich habe nichts wahrgenommen. Während Adi Schisch das ganze Zimmer erlebt hat, mit, also ein Ball da oder irgendwas, was da los war. Ne? So, ich war einfach nicht eingeschaltet auf die subtile Ebene. So, wenn wir sagen, der Mind reist, dann ist das nicht in einer physischen Wirklichkeit, sondern in einer subtilen, wo man entweder ist oder nicht ist. Also ich hab das nicht gemerkt, was Adi Schisch gemerkt hat. Ich habe zwar die ganze Nacht sehr unruhig geschlafen, aber nur, weil ich also viele Sachen gedacht habe und nicht eigentlich einschlafen konnte. So, aber nicht, ich habe wirklich nichts Subtiles da wahrgenommen. Und ich meine, das lässt mich glücklich reichen. Ich weiß nicht warum, aber wenn irgendwas weiß. Nicht? Das ist sozusagen auf der subtilen Ebene, reist man dahin. So, dieses Beispiel, der gleiche physische Raum. Adi Schisch flüchtet durch Ballhallen, wo ihm irgendwelche pestgeträufelten Gentlemen nachlaufen und ihn jagen. Ich hab dich gleich! Und seins, es sieht nur dieses schöne eingerichtete Zimmer so halb, so im Fastdunkel da vor sich hinbrüten, nicht? Und was ist denn los, Adi Schisch? Es sind andere Dimensionen von Raum und Zeit auf der subtilen Ebene. So, auf dieser subtilen Ebene macht er meint Ausflüge, Astralreisen, das kann man sogar trainieren, man kann das richtig ausbilden, so den Körper zu verlassen und durch den Raum zu gehen. Das, die Bodhi machen wir das nicht. Das interessante Experimente kann man da machen. Und so weiter. Aber jetzt kommt er zurück zu deinem Punkt. Dieser Silberfaden reißt bei Schockeinwirkung. Wenn man jetzt zum Beispiel den Träumenden, man sollte ihm niemals mit geschlossenen Knien auf die Brust springen und ihn so wecken, denn dann kann passieren, dass aufgrund dieses Schocks dieser Faden reißt und dann kommt er nicht wieder zurück. Das hat man auch gemacht. Kennt ihr das, wenn ihr Prabhus manchmal aufweckt und die waren total weg und manchmal muss man ein bisschen hey, wecken, nicht? Dann kommt er. Dann ist er noch nicht da. Also der Mind ist noch nicht zurückgekommen. Nicht? Und das ist da, wo bin ich und was ist und wie heiß ich und nicht mal mein geht's Prasadam, nicht mal das wird dann gefragt. Gut, ich glaube, wir kommen jetzt zu sehr in die Erzählphase rein und meine Präsentation verliert zusehends an Niveau. Wir müssen ein Grafinale hier einlegen. Anita. Ja, geht. In den mentalen Körper. Das ist halt bei diesen, diesen entweder sehr begabten Menschen, also begabt meine ich jetzt auf diesen paranormalen Sachen, in diesen paranormalen Gegenden oder Bereichen, die können ihre Mindkraft ihre feinstoffliche Kraft direkt auf Materie einwirken lassen. Bei uns ist es meistens so, wir machen das ja auch. Wir haben im Geiste eine Idee und die Idee bewegt ja auch Materie. Zum Beispiel habe ich jetzt die Idee, den Arm zu heben. Und das, ich bewege das ja auch. Aber die haben das wirklich trainiert, dass die noch auf andere Materie einwirken können. Das hat Gaura Krishna Prabhu vor ein paar Monaten, war bei so einer esoterischen Messe und hat Uri Geller getroffen. Und der hat ihn dann, das ist so einer, der hat ihn dann eine Gabel hingehalten, Uri Geller, und hat das so gemacht. Und dann war sie gekrümmt. Und hat sie ihm dann geschenkt. Schön, wir hatten unsere letzte Frage bei Anita angesiedelt. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es ist sehr leicht, dass ihr so aktiv seid.